Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Raphael Späth an diesem Champions-League-Abend. Die Fußballerinnen des FC Bayern München heute im Einsatz im Viertelfinale gegen den FC Arsenal in der großen Münchner Arena. Das ist ja inzwischen schon fast Standard bei den Frauen des FC Bayern München in der Champions League. Heute waren auch wieder 20.000 Fans mit dabei. Am Ende stand ein glücklicher 1:0-Sieg für die Münchnerinnen, den André Siems beobachtet hat.
Da war er wieder, dieser Bayern-Dusel, der nicht nur bei den Männern die Gegner verzweifeln lässt. Auch die Frauen des FC Bayern haben im Viertelfinal-Hinspiel ganz viel davon in Anspruch genommen. Die erste Halbzeit verlief noch ganz nach Plan der Münchnerinnen. Lea Schüller brachte sie in der 39. Minute in Führung. Das war auch der Pausenstand. Zu diesem Zeitpunkt war der FC Bayern klar besser. Die zweite Hälfte kippte dann komplett. Plötzlich spielte nur noch Arsenal, hatte Riesenchancen, die Kuma, Gai und Schüller kurz vor der Torlinie klären konnten. Am Ende rettete die Mannschaft von Trainer Alexander Strauß das glückliche 1:0 über die Zeit mit viel Glück oder besser gesagt jeder Menge Dusel.
Und vor allem auch dank Torhüterin Maria-Luisa Groß, die nach dem Spiel sagt:
Ja, es war natürlich stressig zwischendrin, aber ich glaube, das gehört dazu. Die Gegner sind einfach gut, gegen die wir spielen, sind uns ebenbürtig und da kommt es auf die Tagesform an. Und ja, wir haben 1:0 geführt und wir haben es über die Zeit gebracht heute. Das war am Ende so, aber das haben wir konsequent gemacht. Man muss auch sagen, so viel aufs Tor kam da nicht, das haben wir echt noch gut verteidigt.
Sagt Maria-Luisa Groß vom FC Bayern München und die Frauen des VfL Wolfsburg, die sind dann morgen in ihrem Viertelfinale bei Paris Saint-Germain gefordert. Im Nachholspiel in der Bundesliga trennen sich der FC Köln und Turbine Potsdam heute Abend torlos 0:0. Beide Mannschaften stehen damit weiterhin am Ende der Tabelle. Bei den Männern stehen am Wochenende die ersten Länderspiele des Jahres an. Der Fokus beim DFB liegt natürlich auf der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Die Vorfreude darauf ist auch bei den Spielern schon spürbar, wie Anne van Eickels festgestellt hat.
Ein Lied, ein Geruch, das Lieblingsessen und schon ist es wieder da, dieses wohlig leichte Gefühl aus Kindertagen. Und manchmal reicht sogar ein Wort. Sommermärchen. Die WM 2006 in Deutschland. Nationalspieler Matthias Ginter war damals 12 Jahre alt.
Das ganze Land stand so hinter der Nationalmannschaft. Das war so, wie so Helden haben da auf dem Platz gestanden. Es war natürlich unbeschreiblich, glaube ich, für jeden von uns.
Dieses innere Kind von 2006 treibt die Nationalspieler von heute an. Für das Sommermärchen 2024, Europameisterschaft in Deutschland. Dieses wohlige Gefühl von damals ist ein Auftrag für die Zukunft, sagt Emre Can.
Ich glaube, der Zusammenhalt von dem ganzen Land hier in Deutschland war extrem damals und daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern und ich glaube, es muss unser Ziel sein, mit den ganzen Menschen, die in Deutschland leben, mit den 80 Millionen eine Einheit zu sein.
Noch fehlt einiges zur großen deutschen Fußballeinheit. Zu groß war bei den Fans die Enttäuschung über die Leistung bei den letzten drei Turnieren. Der größte Vorwurf, die Mannschaft hat nicht alles für den Sieg gegeben. Und dagegen will DFB-Rückkehrer Emre Can jetzt etwas tun.
Ich liebe die Zweikämpfe, ich liebe mich für meine Mannschaft, mich reinzuhauen.
Alles für das Wir.
Man kann so viel erreichen, wenn man als Mannschaft zusammen verteidigt, als Mannschaft zusammen Fußball spielt und wenn jeder das versteht und jeder da 100% gibt auf dem Platz, dann kann man sehr, sehr erfolgreich sein.
Ja, und das erste Länderspiel in diesem Jahr, da steht für Emre Can und die deutsche Mannschaft dann am Samstag an, ein Testspiel gegen Peru. Als Gastgeber ist die DFB-Elf ja schon automatisch qualifiziert für die Europameisterschaft. Für den Rest Europas beginnt an diesem Wochenende die Qualifikation. Weiterhin ausgeschlossen aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine ist dabei die russische Mannschaft. Das belarussische Nationalteam ist dagegen mit dabei, spielt auch unter belarussischer Flagge. Nur die Heimspiele müssen auf neutralem Boden stattfinden, das ist die Vorgabe der UEFA. Das sorgt für große Kritik. Mehr als 100 Mitglieder des Europaparlaments fordern die UEFA inzwischen dazu auf, Belarus komplett auszuschließen. Mehrere Abgeordnete der Grünen-Fraktion im Bundestag haben sich in einem Brief auch direkt an die UEFA gewandt. Grünen-Politiker Philipp Krämer sagt dazu im Deutschlandfunk:
Ich halte das für ein absolut falsches Zeichen, dass Belarus jetzt nun an der EM-Qualifikation teilnehmen kann. Weiterhin ist Belarus ein Teilnehmer des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Dort wird mittelbar Militär verschoben und es gibt auch Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine. Und dementsprechend ist das schlicht moralisch verwerflich und die falsche Entscheidung der UEFA.
Sagt Philipp Krämer, Grünen-Abgeordneter im Bundestag im Deutschlandfunk. Gleicher Meinung sind auch die Sportverbände aus der Ukraine. Im Fechten werden ja ab sofort auch russische Sportlerinnen und Sportler wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Der ukrainische Fechtverband hat deshalb heute verkündet, an Wettkämpfen mit russischer und auch mit belarussischer Beteiligung in Zukunft nicht teilzunehmen.
Damit besteht das Risiko, dass sich Fechterinnen und Fechter aus der Ukraine nicht für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren können. Der Boykott ist eine Reaktion auf die Entscheidung des Fecht-Weltverbandes vom 10. März. Mit einer Zweidrittelmehrheit hatte sich die FIE dafür ausgesprochen, dass russische und belarussische Fechterinnen und Fechter wieder bei internationalen Wettkämpfen antreten dürfen. Diese Entscheidung bezeichnete der ukrainische Verband in einer aktuellen Mitteilung als schockierend und unakzeptabel. Dem Fecht-Weltverband bedeutet das Geld Alisher Usmanows mehr als die olympischen Prinzipien. Der russische Oligarch Usmanow war Präsident des Weltverbandes, lässt sein Amt aktuell aber ruhen, da die Europäische Union Sanktionen gegen ihn verhängt hat. In seiner Mitteilung ruft der ukrainische Verband die internationale Fechtgemeinschaft auf, nicht gegen Russland anzutreten. Als Reaktion auf die Zulassung von Fechterinnen und Fechtern aus Russland und Belarus wird der Deutsche Fechterbund in der neuen Saison keine Weltcup-Veranstaltungen organisieren.
Hintergründe von Andrea Schildke waren das. Das Ocean Race ist die schwierigste und längste Segelregatta der Welt. 7 Etappen gibt es insgesamt. Momentan läuft die 3., die Königsetappe. Mit dabei ist natürlich auch Boris Herrmann, der mit seinem Team aber schon viel überstehen musste. Segel verloren, Mastriss. Auch die Lichtmaschine ist schon ausgefallen. Das hat natürlich viel Zeit gekostet. Jetzt segelt die Malizia aber wieder vorne mit Richtung Brasilien. Maren Höfle berichtet.
Es ging die letzten Tage etwas ruhiger zu beim Ocean Race. Das raue Südmeer haben alle Schiffe durchquert und jetzt den Pazifik bei idealen Bedingungen erreicht. Champagnersegel nennen das die Segler und Seglerinnen dann. Die Sonne scheint, Wind und Wellengang ideal. Das Boot gleitet und schlägt nicht über die Wellen. Doch das nächste Tief kommt bestimmt. Kurz vor diesem Traumsegelwetter gab es noch einmal einen kleinen Schreckmoment für das Team um Boris Herrmann.
Ein paar Tage davor hatten wir noch ein Problem mit dem Segel. Die kleine Fock ist vom Deck abgerissen in starkem Wind. Das mussten wir reparieren. Das Foil hat sich gelöst von seinem Foil-Kontrollensystem. Das konnten wir zum Glück reparieren, aber ich war eine Zeit lang nicht sicher, ob wir nach Neuseeland vielleicht abdrehen müssen, um diese Reparatur hinzukriegen.
Doch dann hat das Team Malizia das Problem selber in den Griff bekommen. Alles in der Nähe vom Punkt Nemo.
Ja, der Punkt Nemo ist der mathematisch exakt berechnete Punkt, wo man auf dem Ozean am weitesten von jedem Land entfernt ist. Der liegt hier mitten im Pazifik und da sind wir dann ungefähr 2.500 Kilometer südlich der Osterinseln und so fast 4.000 Kilometer westlich der chilenischen Küste.
An dem Punkt, an dem die Boote weiter weg vom rettenden Land sind, als die Raumstation ISS. Und so wirkt es fast, als ob die Rennjachten gegenseitig aufeinander achten. Denn die Flotte durchsegelt den Pazifik im gleichen Tempo eng beieinander.
Wenn wir hier auf Rettung warten, können wir hoffen, frühestens in 10, 12 Tagen Rettung zu bekommen an so einem Ort. So einem Kriegsschiff, wenn wir überhaupt Glück haben. Also wir müssen hier selber klarkommen. Wir sind hier wirklich in der größten Wildnis auf diesem Planeten.
In circa 5 bis 6 Tagen, wenn das Wetter mitspielt, geht es vorbei an Kap Horn. Und dann beginnt der Endspurt im Atlantik bis zum Etappenziel Itajaí in Brasilien.
Ein Beitrag von Maren Höfle war das. Die Handball-Bundesliga trauert um Trainer-Ikone Rolf Brack. Heute Nacht ist der Sportwissenschaftler im Alter von 69 Jahren überraschend verstorben.
Handball war die große Leidenschaft von Rolf Brack. Zunächst als Spieler, später als Trainer und auch in seiner Funktion als Sportwissenschaftler an der Universität Stuttgart. Als Coach führte er die SG Stuttgart Scharnhausen und den TSV Scharnhausen in die Bundesliga. Später gelang das auch mit dem VfL Pfullingen und dem HBW Balingen-Waldstätten. Zwischen 2013 und 2016 war Brack Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, kehrte danach zurück in die deutsche Bundesliga und übernahm dort das Team von Frisch auf Göppingen. Die letzten Stationen hießen dann HC Erlangen und DJK Rimpa-Wölfe. Jetzt ist Rolf Brack im Alter von 69 Jahren nach einem OP-Eingriff überraschend gestorben.
Berichtet Stefan Kerstholz. In der deutschen Eishockey-Liga besiegt Ingolstadt die Düsseldorfer EG mit 2:1, ist damit nur noch einen Sieg vom Einzug ins Playoff-Halbfinale entfernt. Im anderen Spiel des Abends gewinnen die Adler Mannheim deutlich mit 7:3 gegen die Kölner Haie. Daniela Müllenborn.
Sie machen es spannend. Im Duell zwischen den Kölner Haien und Adler Mannheim müssen noch mindestens zwei Spiele her, bis klar ist, wer ins Halbfinale einzieht. Die Kölner versäumten es, in der eigenen Arena für eine Vorentscheidung zu sorgen, verpassten den dritten Sieg. Stattdessen schaffte Mannheim mit einem 7:3 Erfolg den Ausgleich zum 2:2 und ist damit wieder im Rennen. Im fünften Spiel am Freitag in Mannheim spielen beide Mannschaften um den ersten Matchball. Im sechsten Spiel am Sonntag könnte dann die Entscheidung fallen.
Berichtet Daniela Müllenborn, und das war's mit Sport aktuell. Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstagabend. Machen Sie es gut. Tschüss.